Wasser ist Grundversorgung. Ohne genügend Wasser, ja, stehen wir Menschen vor einem Problem und nicht zuletzt steht unser Leben auf dem Spiel. In vielen Konflikten dieser Tage spielt Wasser eine große Rolle, insbesondere wenn wir in die heißen Regionen der Erde schauen. Durch Klimawandel und durch Globalisierung und durch Machtansprüche von autoritären Mächten wird die Situation immer schlechter. Wir haben Konflikte in Israel, schauen wir auf Gaza und die Westbank. Die Situation im Jemen, in Syrien sind schlecht, auch wenn wir auf Afrika schauen, ist es nicht viel besser. Selbst in Europa haben wir mittlerweile wieder einen Konflikt um Ressourcen, beziehungsweise wo Ressourcen eine große Rolle spielen. Russland verkauft Öl und Gas an andere Staaten, um Krieg zu finanzieren. Das ist hier sehr, sehr deutlich und es ist auch in diesem Konflikt ein Druckmittel gewesen und ist es auch immer noch. Das heißt, die Frage, welche Rolle Ressourcen und für diese Folge entscheidend Wasser in solchen Konflikten spielt, finde ich extrem interessant und ich möchte das heute einmal beleuchten. Dazu habe ich mir den Antisemitismusbeauftragten aus Baden-Württemberg eingeladen, Michael Blume, weswegen wir uns entschlossen haben, das Thema anhand von Gaza und der Westbank zu beleuchten. Ich bin Michi, ihr hört den Nachgefragt-Podcast und ich wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge. Wasser. Nichts ist so wichtig wie Wasser für uns Menschen. Unser Leben hängt daran. Und deswegen spielt Wasser auch eine ganz große Rolle, wenn es um Konflikte geht. Ist Wasser in modernen Konflikten Kerntreiber oder Brandbeschleuniger? Diese Frage gucke ich mir heute einmal an mit dem Antisemitismusbeauftragten Michael Blume, weswegen wir uns das Thema anhand von Israel, Gaza und der Westbank anschauen. Ganz herzlich willkommen in der Folge, lieber Michael.
Hallo Michi, ich freue mich, dass ich mal wieder bei dir im Podcast sein darf.
Ja, wenn wir jetzt auf diese ganzen Konflikte blicken, bin ich auch super froh, dich an meiner Seite zu haben, dass wir uns mal anschauen können, warum moderne Konflikte heute so sind, wie sie sind und welche Rolle Ressourcen da spielen.
Ja, absolut. Einige werden es vielleicht schon wissen, ich habe ja ursprünglich eine Bankausbildung gemacht, eine Finanzausbildung, dann Volkswirtschaft studiert und dann eben Religions- und Politikwissenschaft. Und da bin ich richtig glücklich geworden. Aber so dieses Faible für die auch wirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen Themen, das ist natürlich immer da. Und ich bin dir dankbar, dass du es ansprichst, weil meines Erachtens ist es so, dass der Kampf ums Wasser, so hat es Jürgen Ramig genannt, wird das Thema des 21. Jahrhunderts. Also im 19. Jahrhundert haben wir Kohle, im 20. Öl und Gas und jetzt im 21. geht es ums Wasser.
Obwohl ja auch Öl und Gas immer noch ein Brandbeschleuniger, also mindestens ein Brandbeschleuniger ist und halt Kernteile der Konflikte. Wir haben das jetzt in Europa zum Beispiel wieder, in der Ukraine.
Absolut. Also ich spreche ja auch vom Fossilismus und ich habe ja in meiner, die hat der wichtigsten Rede meines Lebens eigentlich bisher am 9. November 2023 im Landtag von Baden-Württemberg. Ja, musst dir vorstellen, 100 Jahre erster Hitlerputsch, 85 Jahre Reichspogromnacht, wenige Wochen nach dem Hamas-Terrormassaker in Israel bin ich da zur Rede gerufen worden. Und da habe ich ja das Wort geprägt oder den Begriff in die Politik reingebracht, erneuerbare Friedensenergien. Also dass wir erst Chancen haben, die ganz großen Konflikte, Russland, aber auch denken wir an Venezuela und natürlich die ganzen Terrorgruppen und Terrorstaaten ja aus der arabischen Welt, aus dem Iran, Hisbollah, Hamas, Husi, das ist ja alles fossil finanziert oder ganz aktuell auch zum Beispiel Sudan, ja. Vereinigte Arabische Emirate finanzieren die Gewalt im Sudan mit. Das heißt also wirklich, wer Frieden will, der muss von den fossilen Rohstoffen runter, aber klar ist auch, selbst wenn uns das sehr schnell gelingen würde, wonach es ja nicht aussieht, aber dann haben wir trotzdem das Problem, dass das Wasser knapp wird.
Das heißt, Wasser hat eine ganz besondere Rolle. Nicht nur, weil es ja unser Leben hängt vom Wasser ab Und wenn wir auf die humanitären Situationen in den Regionen, die wir gerade schon angesprochen haben, angucken, dann sieht es ja auch sehr schlecht aus. Ist das der Grund gewesen, wieso du dich diesem Thema gewidmet hast?
Ja, also bei mir war das ja so, dass ich diese Thesen wie die Rentierstaatstheorie, also wie sich Einnahmen von Öl und Gas auswirken auf staatliche Strukturen, das hatte ich schon sehr, sehr lange. Aber dann war ich ja 2015, 16 im Irak im Einsatz. Dort habe ich ein Sonderkontingent geleitet. Mein Team und ich haben 1.100 jesidische Frauen und Kinder evakuiert, darunter zum Beispiel die Nadia Murad, die später ja einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Und dort im Irak habe ich mal wirklich begriffen, wie die Klimakrise aussieht und was sie vor allem auch für das Wasser bedeutet. Weißt du, die meisten Leute denken, wird's halt ein bisschen wärmer, ja, ich mag ja auch Griechenland im Sommer oder so, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich durch die Erhitzung die Wasserkreisläufe massiv verändern. Wir haben eh nur einen ganz kleinen Teil vom Wasser, nur etwa 2,5% des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Und da die Verfügbarkeit davon verändert sich. Und das bedeutet beispielsweise, dass Preise steigen. Also die Leute müssen Trinkwasser kaufen. Wenn du eine Landwirtin, ein Landwirt bist und du willst deine Felder bewässern, ja, das heißt, es trifft die Armen schon jetzt ganz, ganz stark, während es die Reichen teilweise noch gar nicht merken. Und diese Entwicklung, die habe ich jetzt vor 10 Jahren im Irak gesehen und seitdem renne ich rum und versuche den Leuten klarzumachen, Leute, Wasser ist das Schlüsselthema für die Frage, ob wir im Frieden leben oder ob wir im Krieg leben.
Wir sind eher ja die Reichen. Wir sind auf der reichen Seite. Das heißt, es ist gar nicht verwunderlich, nach dem, was du gerade gesagt hast, dass wir in Europa das noch gar nicht so mitbekommen. Denn gerade was Wasser angeht, ist das nicht ständig in den Medien. Wenn mal wieder irgendein Kernkraftwerk in Frankreich nicht mehr gekühlt werden kann, dann kommt das Thema Wasser hier vielleicht mal auf. Warum kriegen wir das hier in Europa auch gar nicht so mit? Ich verstehe das noch gar nicht so richtig.
Ja, es ist interessanterweise gerade ja im Iran ganz schlimm. Also da bricht ja wirklich die Hauptstadt Teheran am Rande des Zusammenbruchs befindet sich. Da bricht eine der großen Hochkulturen unserer Erde gerade am Wassermangel zusammen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das liegt daran, dass Frauen sündig sind und kein Kopftuch tragen. Und das Gegenargument ist dann, dass die Leute sagen, ja, guck doch mal nach Europa. In Europa ist es grün, ja, obwohl da die Christen und die Atheisten leben. Und das ist natürlich wirklich so. Also Europa hat über 15% der Süßwasserressourcen auf der ganzen Welt, Afrika zum Beispiel nur 9. Also wir haben eigentlich für eine relativ überschaubare und auch schrumpfende Bevölkerung haben wir immer noch verhältnismäßig viel Süßwasser. Ich würde trotzdem sagen, wir merken es, also wenn du zum Beispiel an Nestlé denkst, da gibt es jetzt einen großen Skandal auch wieder in Frankreich, dass mehrere deren Quellen sind inzwischen so verschmutzt, dass sie quasi nachbereiten müssen, das Wasser, aber sie verkaufen es trotzdem als Mineralwasser, Perrier zum Beispiel. Und da gibt es jetzt also auch Gerichtsverfahren und so. Und mit massivem Lobbyeinsatz und hohem Anwaltseinsatz versucht Nestlé quasi das beizubehalten, dass sie eigentlich Wasser privatisieren und daraus Profite schlagen. Oder natürlich auch zum Beispiel in Spanien, ja, wo wir dann auch schon schwere Wasser haben und extreme Ereignisse haben, wo Hunderte von Menschen gestorben sind. In der Schweiz haben wir jetzt ganze Ortschaften, ein ganzes Dorf schon verloren. Bei uns der Bodensee hier in Baden-Württemberg war ein Riesenthema dieses Sommer, weil er sich auch, sag ich mal, sehr besorgniserregend verhalten hat. Also ich habe es mal so gesagt zu den beiden Ministerpräsidentenkandidaten, die wir gerade haben im demokratischen Lager, Manuel Hagel und Cem Özdemir in Baden-Württemberg. Wer auch immer Ministerpräsident in Baden-Württemberg wird, wird das Thema Wasser als ein ganz großes Thema der nächsten Jahre, Jahrzehnte auch im Alpenraum und also auch in Baden-Württemberg haben. Also es beginnt auch hier.
Jetzt ist ja gerade der Nahe Osten und der Ferne Osten und generell diese Regionen sehr, sehr stark im Konflikt. Wie würdest du sagen, welche Rolle spielt Wasser da?
Eine riesige. Also wenn du und auch alle, die uns zuhören, wenn ihr euch einen Moment einfach mal die Weltkarte vor Augen ruft, ja, so wie man sie halt kennt, die Greenwich-Weltkarte, da liegt Europa so schön in der Mitte und erscheint viel größer, aber egal. Wenn ihr euch die einfach mal aufruft, dann seht ihr, dass praktisch alle Kontinente haben eine Nord-Süd-Richtung. Ja, die Amerikas, Afrika, Austronesien und so weiter. Die einzige Ausnahme ist Eurasien. Also das ist von Spanien bis China rüber, haben wir quasi eine Klimazone. Und entlang dieses eurasischen Gürtels haben sich praktisch alle Weltreligionen, alle großen Kulturen entwickelt, die Alphabetisierung und so weiter. Das entsteht alles da, nicht weil die Leute irgendwie die kaukasischen, wie man sie ja im Amerikanischen nennt, ja, die Kaukasien-Menschen irgendwie aufgrund ihrer Hautfarbe überlegen wären, das ist völliger Quatsch, sondern schlicht und ergreifend, weil man hier quasi die Seidenstraße hat, also ein Gebiet, auf dem Austausch stattfinden konnte, sowohl kriegerisch wie auch friedlich durch Handel und Dialog. Und das ist quasi so die Triebfeder auch von den ganzen frühen Kulturen gewesen, die uns bis heute prägen. Selbst der Name Europa war ursprünglich ja mal der Name einer Prinzessin, die übers Wasser gegangen ist, nämlich vom heutigen Libanon nach Zypern rübergegangen ist. Sind wir also immer schon tief im Wasser drin. Ich darf vielleicht, weil du den Nahen Osten angesprochen hast, mal das Judentum zum Beispiel nennen. Das ist die älteste Religion der Alphabetisierung. Ja, die Tora, die Heilige Schrift, die Bibel, die ersten 5 Bücher Mose, ist die älteste alphabetische Heilige Schrift auf der Welt, die wir haben. Und die beginnt mit Wasser. Das ist ganz interessant. Also wir Europäer, Europäerinnen denken ja gern wie die Griechen. Ja, wir sagen dann, ja, hier Empedokles, es gibt 4 Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, und die sind irgendwie alle gleich oder gleichwertig. Aber in der Bibel, in der Tora, hast du eine ganz andere Lehre. Da steht das Wasser am Anfang. Das ist quasi das Urelement, aus dem alles Leben entsteht. Feuer wird sehr viel kritischer gesehen. Die Sonne ist beispielsweise Licht, die ist nicht Feuer. Und am Schabbat ist das Feuer anzünden auch tatsächlich verboten. Also Feuer wird zwar nicht grundsätzlich verdammt, aber es wird unter strenges Reglement gestellt, während jede Synagoge fließendes Wasser haben musste. Das ist quasi die Mikwe, und da werden Personen, aber auch Geschirr muss mit lebendigem fließendem Wasser gereinigt werden. Und das wiederum führte dazu, dass bei uns leider in Europa die sogenannten Brunnenvergiftungsverschwörungsmythen entstanden. Also man hat gesagt, oh, komisch, die Leute werden krank, ja, das Wasser ist schlecht, nur die Juden werden nicht krank, also müssen das Verschwörer sein. Und bei mir sind alle Alarmlampen angegangen, als Hoss und Hopf, das sind solche Finfluencer, wieder angefangen haben, hier Brunnenvergiftungsverschwörungsmythen zu verbreiten, auch noch mit antisemitischem Einschlag. Da habe ich gedacht, meine Güte, 21. Jahrhundert, und das geht schon wieder los. Also ganz klar deswegen von mir die Ansage, wer die Weltgeschichte, die Geschichte der Menschheit verstehen will, der muss Karten lieben, der muss gucken, wo sind die Gebirge und wo sind die Klimazonen, und dann versteht man erst, wie wichtig das Wasser ist, und dann ist der Eurasische Gürtel, der Nahe und Mittlere Osten, ist sofort erkennbar, wie unglaublich wichtig der ist. Da finden eben nicht zufällig die ganzen Kriege statt.
Jetzt ist ja Wasser auch einfach, also unser Leben hängt davon ab. Es ist ja klar, dass Wasser eine Sonderrolle hat, oder?
Absolut. Ich meine, ich heiße ja Blume, ja, da muss man übers Wasser reden. Aber na, du hast es ja vorher erwähnt. Also wir bestehen ja auch, unsere Körper bestehen ja auch, man sagt gerne zu über 70% aus Wasser. Es ist so, dass sich da in Wirklichkeit das immer wieder ändert. Auch im Alter wird es ein bisschen weniger. Deswegen sollen auch ältere Leute viel trinken. Aber es ist tatsächlich so, wir können ohne Nahrung, können wir länger überleben. Aber ohne Wasser ist halt nach wenigen Tagen Schluss. Und wir sind ja auch von der Evolution her ursprünglich Wasserwesen, die an Land gegangen sind. Wer es nicht glaubt, der gehe einmal ins Wasser und schaue, wie unsere Haut gleich anfängt quasi zu schrumpeln. Also wir haben immer noch in unserer Evolution immer noch unsere Wasserverbundenheit, mal ganz davon abgesehen, dass wir alle natürlich auch in Fruchtwasser heranwachsen, ja, und unsere Kinder quasi vom Wasser erstmal dann aufs Trockene geboren werden.
Und wie beeinflusst Wasser jetzt Konflikte? Welche Rolle kann Wasser einnehmen, wenn es um Konflikte geht?
Also das Interessante ist, dass wir tatsächlich sehen können, dass Wasser immer zwei Möglichkeiten hat. Es kann einerseits einen Konflikt verschärfen, wenn zum Beispiel ein Kampf ist um Brunnen, um knappe Wasserreserven, um fruchtbares Land. Ja, das haben wir zum Beispiel im Sudan gerade ganz stark, dass da die RSF-Milizen, das sind Nachfolger der Janjaweed, das ist eine arabische Miliz, die dann schwarzafrikanische Menschen oder Menschen, die sie als schwarzafrikanisch lesen, dass sie die quasi dann angreifen und von fruchtbarem Land vertreiben. Also da hast du ganz heftige Konflikte dort, wo überhaupt noch fruchtbares Land da ist. Und Gold übrigens spielt da auch eine Rolle. Aber du hast immer auch die Möglichkeit, über Wasser zufrieden zu kommen. Also es ist so, dass beispielsweise zwischen Israel und Jordanien gibt es einen Friedensvertrag, der auch Wasserlieferungen beinhaltet. Israel hat eine sehr gute Meerwasserentsalzung und liefert Jordanien das Wasser rüber. Und das ist ja auch ganz interessant. Jordanien ist ja benannt nach einem Fluss, ja, nach dem Jordan. Übrigens der Fluss, in dem auch Jesus getauft worden ist, ja. Rabbi Jehoshua, Jesus wurde im Jordan getauft. Da kannst du aber heute niemanden mehr taufen, weil das ist nur noch ein Rinnsal. Das heißt, Wasser kann also einerseits zu Konflikten führen und zu Kriegen führen. Es kann aber immer auch zu einer Friedenslösung beitragen. Und genau diese Ambivalenz, die sehen wir auch ganz stark im Nahen und Mittleren Osten.
Jetzt hast du Jordanien und Israel angesprochen. Jordanien ist eins der wasserärmsten Länder der Welt. Und du sagst, dass der Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel auch das Thema Wasser enthält. Jetzt frage ich mich, ob Israel nicht auch die Abhängigkeit von Jordanien ausnutzen kann und Wasser da als Druckmittel benutzt wird.
Ja, auf jeden Fall. Das tun alle. Also zum Beispiel Türkei, Irak, ja, da ist auch die Staudämme, die da eine Rolle spielen. Oder wenn du an Ägypten denkst, an den Suezkanal, ja, und jetzt zwischen Ägypten und Äthiopien der Krach um das Nilwasser, ja, weil Äthiopien damit jetzt ja Strom erzeugt. Also wer über Wasser verfügt, verfügt über Macht. Und in der Politik ist es dann so, dass das früher oder später auch ausgespielt wird. Es geht dabei entweder dann drum, dass man das als politisches Machtmittel einsetzt, ja, also dass man zum Beispiel sagt, hier zwischen Indien und Pakistan, wenn ihr nicht tut, dann sperren wir die Wasserflüsse, oder aber wirtschaftlich, dass man sich das Wasser quasi vergolden lässt. Aber Wasser ist keine unschuldige Ressource, sondern da geht es wirklich um Wohlstand und da geht es um Überleben. Und normalerweise werden diejenigen, die Wasser kontrollieren, das auch früher oder später auch als Machtmittel einsetzen.
Wie ist es denn, wenn Wasser der Auslöser für solche Konflikte ist? Gibt es das auch oder ist Wasser immer so ein bisschen nebenher halt Beschleuniger dieser Konflikte? Wie wichtig ist das Wasser, wenn wir auf diese Konflikte gucken?
Also wir sehen im 20. Jahrhundert, dass es eigentlich häufiger zu internationalen Vereinbarungen führt. Also dass sich die Staaten einigen auf gemeinsames Wassermanagement. Ja, das ist zum Beispiel auch, wenn du an den Aralsee denkst und so weiter. Ja, unter Stalin, der vernichtet wirklich riesige Wasserreserven für Baumwolle, die er einfach exportieren lässt. Und trotzdem ist es so, dass die verschiedenen Staaten da noch miteinander ins Benehmen kommen. Und ob das halt im 21. Jahrhundert noch gelingt, das wird halt immer fragwürdiger, weil es ist eben einfach so, vielleicht darf ich das kurz erklären, wenn die Temperaturen steigen, dann ist es nicht einfach so, dass es wird einfach nur Dürre. Das ist nicht der Mechanismus, sondern der Mechanismus ist, dass durch die höheren Temperaturen mehr Wasser in die Luft gesaugt werden kann, die Luftfeuchtigkeit steigt. Das heißt, was wir tatsächlich haben, ist eine Zunahme von Extremwettern. Es gibt also auf der einen Seite dann immer wieder heftige Regen und Niederschläge, die auch nicht mehr auf den Bergen bleiben, die nicht mehr als Eis und Schnee auf den Bergen bleiben, sondern die sofort abrauschen. Ja, dann hast du Hochwasser und dann hast du immer längere Dürrephasen. Also das Problem ist nicht, dass es weniger regnen würde, sondern das Problem ist, es regnet besonders heftig an knappen Zeiten und dann längere Zeiten überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn du dir das vorstellst, für eine Kultur eine Katastrophe. zum Beispiel in Afrika, ja, die Hirten, die umherziehen, die Bauern, die ihre Felder bewässern wollen, da entsteht jetzt ein Konflikt und den hast du da überall quasi quer durch den Kontinent und den hast du zum Beispiel aber auch im Westjordanland zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern, die dann also auch versuchen, quasi die Palästinenser zu vertreiben und die Wasserressourcen zu kontrollieren. Also da wird es dann wirklich auch gewalttätig. Man kann, so wie das bei den Abraham-Akkords ist, also den Friedensverträgen zwischen Israel und arabischen Staaten, kann man sehr gut zusammenarbeiten zum Thema Wasser. Aber man kann es eben auch so knapp werden lassen, dass es dann am Schluss wirklich zu Gewalt führt und zu Vertreibung und Flucht.
Jetzt hast du schon den Konflikt in Israel angesprochen. Lass uns doch das Thema vielleicht anhand dessen noch mal so ein bisschen aufdröseln. Bei uns in den Medien und bei uns in den Köpfen wird das immer so als, ich vereinfache ein kleines bisschen, so als Religionskrieg abgetan oder halt genannt. Dass Wasser dort so eine wichtige Rolle spielt, das kommt hier kaum an, kommt hier kaum vor. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat Wasser gerade im Israel-Palästinenser-Konflikt auch so eine wichtige Rolle, wie du es gerade beschreibst?
Ja, und wir können sogar auch da den Übergang sehen, also von Öl und Gas zu Wasser. Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass auch der Gazastreifen schon abhängig war und ist von Wasserlieferungen aus Israel. Und Netanyahu hat das lange nicht nur zugelassen, sondern er hat sogar erlaubt, dass Katar Gasgeld in den Gazastreifen bringen lässt. Es ist in Israel eine Riesendiskussion, ob er sich dafür zur Verantwortung ziehen muss, weil er davon ausging, er hat das im Griff, die kann man quasi ruhig kaufen. Ja, und jetzt sehen wir, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und was viele Menschen zum Beispiel geschockt hat, ist, dass teilweise die Hamas sogar Rohre, die eigentlich für Wasser geliefert worden sind, zu Raketenabschussrampen umfunktioniert hatte. Also wirklich quasi das Geld aus Katar, aber auch die Wasserressourcen zweckentfremdet hat. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, das ist ein Religionskonflikt. Also es gibt auf israelischer Seite zum Beispiel, gibt eine große Zahl auch von israelischen Muslimen und Christen und Drusen beispielsweise. Und als die Hamas angegriffen hat, haben die keinen Unterschied gemacht. Die haben genauso israelische Muslime, Christen, sogar buddhistische Gastarbeiter aus Thailand wurden auch angegriffen. Umgekehrt gibt es immer noch eine kleine christliche Gemeinde in Gaza, die ist von dem Krieg natürlich auch betroffen worden. Also der Grundkonflikt übersteigt das Religiöse, aber Extremisten beider Seiten versuchen das natürlich genauso zu erklären, dass sie nämlich sagen, bis nach Europa hinein, Juden und Muslime könnten halt nicht in Frieden leben und deswegen müsste die eine oder die andere Gruppe vollends unterworfen oder vertrieben werden. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, so einfach ist es nicht, sondern es ist tatsächlich der Konflikt einmal um die fossilen Finanzen und zunehmend eben auch um das Wasser.
Wie ist denn die Wasserversorgung in Gaza und auch in der Westbank? Du hast gerade schon angesprochen, dass Israel auch in den Gazastreifen Wasser gebracht hatte. Es gibt diese berühmten Mekorot-Leitungen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube nicht. Korrigiere mich gerne.
Lass mal so durchgehen.
Auf jeden Fall war es so, dass klar ist, dass in Gaza die humanitäre Lage schlecht ist und in der Westbank ist es so, dass je nachdem, wen man da anguckt, die humanitäre Lage sehr verschieden ist. Also die palästinensischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind viel schlechter mit Wasser versorgt, als es in den jüdischen Siedlungen der Fall ist. Wie würdest du die Lage bewerten?
Genau, also du hast auf der einen Seite eine Hamas, der ihre eigene Bevölkerung völlig egal war, die wie gesagt nicht nur diesen Krieg sinnlos ausgelöst hat mit einem Terrormassaker, sondern die sogar Wasserinfrastruktur zu Waffen umfunktioniert hat. Also diese Leute, denen sind ihr eigenes Volk ist denen völlig egal. Im Gegenteil, sie sagen ja dann sogar, wenn ihr halt Märtyrer seid, geht's euch besser. Und das heißt, dass auch ganz viel von den Geldern, die geflossen sind, vor allem durch das Gas, aber auch zum Beispiel über die UNO und so weiter, sind da buchstäblich versickert. Also man hat sie eben nicht die eigene Lage verbessert. Man hätte ja auch, Gaza liegt ja auch am Meer, man hätte ja auch Meerwasserentsalzung und so weiter da entwickeln können. Wie es zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate und andere arabischen Länder längst machen. Aber das hat die Hamas nicht gemacht. Umgekehrt haben jetzt Rechtsextreme in Israel auch wiederum den Krieg genutzt, um während der Krieg noch tobte im Westjordanland den Druck auf die Palästinenserinnen und Palästinenser zu erhöhen und ja auch Leute anzugreifen, Olivenhaine anzugreifen, Menschen zu vertreiben. Das heißt, die israelischen Rechtsextremen, die haben diesen Krieg ja durchaus auch als Chance gesehen, auch Palästinenserinnen und Palästinenser zu attackieren und zu vertreiben, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Und das ist gerade ein riesiger Konflikt, natürlich die internationale Staatengemeinschaft. Da gilt Deutschland ja inzwischen so als eins der letzten Länder, das überhaupt noch zur israelischen Regierung hält. Und auf der anderen Seite sagt zum Beispiel Saudi-Arabien, sie wollen Israel erst anerkennen als Staat, wenn Israel endlich anerkennt, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung braucht und aufhört, Palästinenser zu vertreiben. Also das Wasser ist auch hier sozusagen die Ressource, auf die halt keiner verzichten kann. Und die Hamas hat ihr eigenes Volk als menschliche Schutzschilde verwendet, aber auch buchstäblich verdursten lassen, während israelische Rechtsextremisten wiederum das Wasser benutzen, um Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Westjordanland ja zu verdrängen, zu vertreiben. Und da sind wir uns, glaube ich, oder hoffe ich, alle einig, das geht so nicht. Ich habe, als ich zum Yom HaTzmaut, das ist der israelische Nationalfeiertag, da war ich in Freiburg eingeladen, bei der jüdischen Gemeinde zu sprechen. Und das wirklich Krasse war, dass das haben wir leider in Deutschland wenige verfolgt, dass am israelischen Unabhängigkeitstag, am Yom HaTzmaut, so schlimme Brände loderten in Israel, dass die ihren Nationalfeiertag nicht begehen konnten. Müsst ihr mal vorstellen, es wäre bei uns der 3. Oktober und alle Feiern werden abgesagt, weil hier Brände sind. Das ist die Situation. Ich sage das sowohl meinen israelischen wie auch arabischen Freundinnen und Freunden immer wieder sehr deutlich, wenn ihr so weitermacht, wird da in 30 Jahren gar niemand mehr leben können. Niemand kann das alleine überleben, sondern eigentlich müssten die Völker und Staaten der Region sagen, so jetzt endlich, wir finden gemeinsam einen Frieden und anstatt weitere Milliarden in Kriege und Terror zu verpulvern, entwickeln wir eine gemeinsame Zukunft. Wenn das nicht gelingt, dann schließt sich da das Fenster. Und wir sehen es zum Beispiel im Libanon, wo das jetzt schon der Fall ist, dass die Infrastruktur zusammenbricht oder dass wir auch feststellen, dass immer mehr ja liberale, säkulare Leute auch die Region verlassen, weil sie sagen, ich sehe da für meine Kinder gar keine Zukunft mehr.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Wasser spielt in diesem Konflikt vor allem als Machtmittel eine Rolle. Es ist jetzt weniger so, dass Wasser jetzt wirklich der Auslöser für diesen Konflikt ist, sondern eher dazu benutzt wird, um sich gegenseitig in Abhängigkeiten zu bringen, um die eine Seite zu erpressen.
Ganz genau. Also es ist einerseits ein politisches Machtmittel, es ist aber auch eine wirtschaftliche Ressource. Also wenn du halt kein Wasser hast, kannst du zum Beispiel keine Landwirtschaft betreiben. Und selbst wenn du Wasser hast aus der Meerwasserentsalzung beispielsweise, dann hast du dafür die Kosten zu entrichten. Das heißt, die Menschen sind dann betroffen von steigenden Preisen, ja, sowohl direkt auf das Wasser wie auch auf Lebensmittel. Und das ist natürlich so etwas, was wir hier noch in Europa noch gar nicht so wahrnehmen, aber es treibt die Inflation und das treibt sie dort praktisch überall. Das heißt, Geld wird entwertet. Und nochmal, das betrifft natürlich vor allem ärmere Leute. Ja? Wenn du dann von deinem Einkommen einen immer höheren Anteil ausgeben musst, um überhaupt deine Familie zu versorgen und deine Felder bestellen zu können, dann macht das eine arme Familie kaputt, während die reichen Öl- und Gasbarone das vielleicht nur als einen weiteren Posten betrachten, den sie gar nicht, der ihnen gar nicht groß auffällt. Also das heißt, es ja sozusagen, es ist ein politisches Machtmittel, wenn man nationalstaatlich drauf guckt, staatlich drauf guckt, aber es tut auch die Gesellschaften so ganz langsam auseinanderreißen in diejenigen, die reich sind und die sich das wegkaufen können und in diejenigen, die arm sind und für die sich die Situation immer weiter verschlechtert. Und das hast du durchaus auch in Israel. Ich weiß, Leute sind völlig begeistert und sagen, das ist technologisch alles klasse. Das stimmt auch. Aber wenn du mal mit jemandem sprichst, eine Familie mit Kindern, die versucht, mit einem normalen Gehalt über die Runden zu kommen oder mit zwei Gehältern über die Runden zu kommen, dann wird das halt auch in Israel immer, immer schwerer. Also von der Inflation sind da alle betroffen.
Sind die Wasserpreise da denn dann gestiegen oder meinst du jetzt, dass es quasi indirekt sie sich nicht mehr mit Wasser versorgen können, also sprich jetzt die Supermärkte, Lebensmittel und so?
Genau, sowohl als auch. Also du musst sozusagen auf der einen Seite, musst du eben gucken, wie kriege ich das Wasser auf die Felder, wie kriege ich das hin, du musst mehr zahlen, du brauchst vielleicht Leitungen und so weiter und so fort. Da ist Israel technologisch sehr, sehr weit und sie haben ja auch die Meerwasserentsalzung, aber das kostet natürlich. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite aber eben auch die Kosten, wo es dann auch zum Beispiel so sein kann, dass man sagt, ja, Milchprodukte beispielsweise, die importieren wir, die produzieren wir gar nicht mehr bei uns, sondern die importieren wir zum Beispiel aus den Niederlanden, ja. Weil dort wir eigentlich viel zu viel Massentierhaltung haben, immer noch in Europa. Wir vergeuden ja unser Wasser, aber das sind natürlich Kosten, ja. Und das heißt, sowas Einfaches wie den Joghurt oder das morgendliche Müsli wird dann halt sukzessive teurer. Das merken Reiche kaum. Aber ich sage mal, normale Menschen, die Mittelschicht oder erst recht Ärmere, die merken das inzwischen sehr krass. Also da gibt es auch gerade in Israel immer wieder riesige Diskussionen drüber, wenn Leute zum Beispiel einfach posten, hier, guck mal, was ich gerade im Supermarkt bezahlt habe, wie soll ich damit 4 Kinder durchbringen, wenn ich jeden Monat so viel für Lebensmittel ausgebe. Bei uns merkt man es noch nicht so stark. Es ist zum Beispiel immer noch die Frage, in einigen Regionen wird immer noch Wasser kostenlos da vergeudet werden. Aber bei Produkten wie Kaffee oder Schokolade merken es die ersten Leute schon auch. Also Importprodukte werden auch bei uns teilweise schon richtig, richtig teuer und ich gebe ja jeden Morgen einen Tesla Kaffee auf Mastodon aus. Wenn ich das jetzt sozusagen nicht nur digital ausgeben würde, dann könnte ich es mir wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr leisten.
Ja, leider. Wie ist denn das Wassernetz in diesen Regionen Gaza, Israel und in der Westbank? Ist das noch stabil oder wird es gerade schon angedeutet, die Hamas hat zum Beispiel auch Rohre anderweitig benutzt. Gibt es noch ein funktionierendes Wassernetz in der Region?
Also nach dem, was ich weiß, in Gaza nicht mehr. Aus 2 Gründen. Einmal eben der Krieg, aber schon, weil die Hamas es davor quasi geplündert hat. Also das Geld und die Ressourcen, sogar die Einfuhren, die eigentlich im Wasserbereich gedacht waren, sind zweckentfremdet worden. Ja. Und dann kommt noch der Krieg dazu. Das heißt, das ist wirklich eine Katastrophe. Und letztlich ist deswegen jetzt die Bevölkerung auch auf humanitäre Lieferungen angewiesen. Und das ist wirklich die Frage, wie will man unter diesen Voraussetzungen mal wieder irgendwie eine funktionierende Wirtschaft aufbauen. Da werden wir also in den nächsten Jahren, werden wir da massive Diskussionen haben. Israel selber hat ein sehr gutes Wassernetz, sehr weit entwickelt, auch mit Meerwasserentsalzung und dergleichen. Aber es ist eben auch von erheblichen Kosten betroffen. Und in den anderen Ländern ist es dann eben auch so, du hast häufiger in städtischen Regionen, da gibt es dann noch Wasser, aber es ist teurer. Ländlichere Regionen, die darben. Wir gucken alle im Iran zum Beispiel nach Teheran, weil jetzt die Hauptstadt zusammenbricht. Aber es ist schon länger so, dass zum Beispiel der einzig schiffbare Fluss im Iran ist schon längst trocken. Und in ganz vielen Regionen geben die Leute auch bereits die Dörfer auf, die Landwirtschaft aus und ziehen in die großen Städte, weil es einfach keine funktionierenden Wassernetze mehr gibt. Also die Entwicklung ist da dabei. Spannend jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat jetzt einige seiner Großprojekte zusammengestampft. Ja, du hast vielleicht davon gehört, The Line und so weiter, weil einfach die Ölpreise inzwischen so niedrig sind und weiterfallen, dass auch die Länder, die gedacht haben, sie können alle Probleme einfach wegkaufen, jetzt anfangen müssen zu sparen. Also man sagt, dass Saudi-Arabien hätte einen ausgeglichenen Haushalt bei 90 US-Dollar Preis pro Barrel und wir liegen gerade mal knapp über 60. Das heißt, selbst Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar, die noch öl- und gasreich sind, merken jetzt halt doch durch die erneuerbaren Friedensenergien, dass ihnen langsam die Einnahmen ausbrechen. Nein, gibt es übrigens auch mal eine gute Nachricht, dass hier nicht denken, wir machen hier nur Apokalypse. In ganz vielen Ländern wie Pakistan oder Sierra Leone generell, auch Kenia und so weiter in Afrika, wächst die Erneuerbare, vor allem die Solarenergie, rasend schnell. Und zwar einfach deswegen, weil die Netze, die Grids quasi nicht funktionieren, die Fossilen mit Kohle und so weiter. Und es inzwischen sehr viel günstiger ist, wenn du dir selber deine eigene Solaranlage aufbaust. Ja, das machen jetzt also pakistanische Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe en masse und genauso in Afrika. Das heißt, tatsächlich geht dort vielerorts bereits der Bedarf an Diesel und Benzin zurück. Nicht bei uns in den reichen Ländern, sondern in den armen Ländern. Einfach deswegen, weil die erneuerbaren Friedensenergien schon längst sehr viel günstiger sind als der fossile Dreck, den wir immer noch verfeuern.
Wie würdest du denn sagen, würde die Eskalation, um jetzt erstmal noch in der Israel-Region zu bleiben, sich verändern, wenn ja so Wasser, Strom und so halt, wenn die Versorgung gesichert wäre, würde der Konflikt dann weniger aufhören oder würde man sich dann was anderes suchen?
Ja, also natürlich wird es immer Antisemiten und Extremisten geben. Ja, das sehen wir auch in Deutschland. Ja, wir haben jetzt so eine lange Friedensperiode und trotzdem haben wir sowohl eingewanderten wie zugewanderten Antisemitismus und der Rechtsextremismus, Rechtsdualismus nimmt ja zu durch die digitale Radikalisierung. Also auch linker, religiöser Radikalismus, Dualismus sind einfach durch das Internet überall wieder da. Das wird nicht einfach verschwinden. Aber es wäre durchaus natürlich eine Möglichkeit, wenn man sagt, so Leute, jetzt krempeln wir die Arme hoch, wir schaffen das ja nur gemeinsam. Also Gaza wird nicht ohne Israel aus der Wasserkrise kommen und auch umgekehrt, wer davon träumt, dass man Israel vernichtet und dann wird alles gut, hat einfach keine Ahnung. Auch die muslimischen, die arabischen Israelis, die Drusen und viele anderen würden mit zusammenbrechen, wenn Israel zusammenbricht. Das heißt, eine Zukunft gibt es tatsächlich nur gemeinsam und da steckt das Friedenspotenzial. Also wenn halt endlich mal nicht nur solche korrupte Fossilisten die Politik machen würden, sondern wirklich Leute, die ein Interesse an Frieden und Nachhaltigkeit haben, dann könnte Wasser auch eine riesige Chance sein. Ich sehe das aber momentan nicht. Es ist also so, dass die Kriege dort immer noch geführt werden, kostbare Ressourcen verschwendet werden. Und ich habe es ja vorher angedeutet, ich sage es nochmal, wenn wir nicht bald die Kurve kriegen zu einem echten Friedensprozess, dann fürchte ich, dass wir in 20 oder 30 Jahren dort unbewohnbare Regionen haben werden. Und auch Freunde Israels, echte oder vermeintliche, möchte ich nochmal dran erinnern, schaut euch die Wasserdaten an, schaut euch die Dürre an, schaut euch die Brände an. Auch ein Hightech-Land wie Israel ist schon wahnsinnig stark von der Klima- als Wasserkrise betroffen. Und wer das nur abtut und meint, man kann alle Probleme dieser Welt mit Waffen lösen, der hat einfach auch von Militär und Strategie einfach keine Ahnung. Von Wirtschaft schon gar nicht.
Wenn wir jetzt auf diesen Konflikt gucken, du hast das jetzt gerade noch mal so ein bisschen ausgeführt. In Israel ist im Moment eine Regierung, du hast sie ja auch eben schon angesprochen, die Regierung um Netanyahu, nicht daran interessiert, eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden und eine Lösung für die palästinensische Bevölkerungsgruppe, die ja quasi sowas wie ein Kompromiss ist und eine lebenswerte Welt für beide Gruppen bereithält. Wie würdest du das bewerten? Also ist Israel da auf einem, stellt sich Israel da gerade selber so ein bisschen in die Ecke und isoliert sich und macht, verrennt sich vielleicht?
Ja, es ist ja tatsächlich ganz spannend, wenn wir uns angucken, wie kam es denn zu dieser Trump-Friedensinitiative? Ja, also viele Leute sind ja so, dass sie denken, ah ja, der Trump, der ist für die Juden und gegen die Muslime und meinen, sie hätten damit die Welt verstanden. Das ist völliger Bullshit. Donald Trump flog über Israel hinweg und ist erstmal nach Saudi-Arabien gereist und dann nach Katar, wo er sich hat ein Flugzeug schenken lassen und wo es eine große US-Militärbasis gibt. Und er hat auch erst in dem Moment wirklich gegen Netanyahu eingeschritten, als Israel eine Rakete nach Doha geschickt hat, also auf das, also einen Luftangriff gestartet hat, auf das Hamas-Hauptquartier in Doha. Weil das weiß nämlich in der arabischen Welt auch jeder. Während die Menschen in Gaza wirklich in Armut und Durst kaputt gehen, sitzt die Hamas-Elite in Villen in Katar und lässt sich durch Öl- und Gasgeld zum großen Teil auch aus Europa sehr fürstlich da quasi das Leben genießen. Und diesen Comment, ja, dieses so, ja, da rührt keiner dran. Das hatte Netanyahu gebrochen, indem er quasi einen Luftangriff angeordnet hat. Und daraufhin sind die Ölstaaten aufgesprungen, die Golfstaaten, und haben gesagt, hier Trump, jetzt musst du aber eingreifen und diesen Konflikt endlich beenden. Und wir sehen es ja auch jetzt in diesen Tagen, wie sehr Donald Trump für den Kronprinzen von Saudi-Arabien schwärmt, ja, und ihn als seinen Freund bezeichnet und so weiter. Also wer da wirklich glaubt, es ginge hier Juden gegen Christen, gegen Muslime, da muss ich einfach sagen, hat keine Ahnung. Ja, es geht um Öl, Gas und Wasser. Und das ist jetzt also der Punkt. Das heißt, man kann sagen, dass Netanyahu mit diesem Angriff auf Katar den alten Komment verletzt hat und jetzt suchen alle nach einem neuen. Und es ist durchaus so, dass beispielsweise auch Saudi-Arabien sagt, wir wären bereit, Israel anzuerkennen, aber die müssen dafür eine Zwei-Staaten-Lösung zulassen. Auch Ägypten beispielsweise, das ist ja eine Militärdiktatur, das sind erbitterte Gegner der Muslimbruderschaft und der Hamas, aber auch die sagen, Leute, ihr könnt nicht davon träumen, hier die Palästinenser aus Gaza nach Ägypten zu vertreiben, das geht einfach nicht. Das heißt, in einer gewissen Hinsicht hat sich die israelische Regierung mit einem strammen Rechtskurs und vor allem mit der fossilen Finanzierung der Hamas über Katar wirklich in eine ganz schwierige Situation gebracht. Und ganz viele Israelis demonstrieren ja auch. Sie fordern eine Aufklärung, sie fordern Untersuchungsausschuss, sie fordern Neuwahlen. Es wird daran erinnert, dass damals Golda Meir nach dem Yom Kippur-Krieg die damalige israelische Ministerpräsidentin Verantwortung übernommen hat und zurückgetreten ist. Das wird jetzt auch verlangt. Aber andererseits dürfen wir eben auch nicht übersehen, dass es ein riesenstarkes rechtes Milieu gibt in Israel, dass die nationalreligiösen und die ultraorthodoxen sehr viel mehr Kinder haben wie die säkularen, dass es also auch eine demografische Verschiebung gibt im Land. Und wie das sozusagen ausgeht, ob Israel als Staat stabil bleibt oder sich immer mehr in so einen korrupten Ethnostaat verwandelt oder aber es eine wirkliche Demokratie bleibt, das wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Ich hoffe natürlich das Beste und im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten trete ich dafür ein, für eine gute Partnerschaft mit einem demokratischen, rechtsstaatlichen Israel, für Friedensgespräche, für Dialog. Aber ich sage auch mal, die Leute in der Region warten nicht auf kluge Ratschläge auf Deutschland. Wenn überhaupt, dann gucken die, ob wir hier das überhaupt leben, ob wir selber den Dialog zwischen jüdischen, christlichen, muslimischen, jesidischen, anders nicht religiösen Menschen hinbekommen. Aber die Zeiten, in denen Deutschland als Oberlehrer auftreten konnte, sind in der Region vorbei. Die wissen alle, dass wir immer noch veraltete Autos bauen und die richtigen Technologien schon längst von anderen verwaltet werden. Und ich höre oft, dass mir Leute sagen, so schade, Deutschland war mal das Land der Ingenieure und jetzt ist es das Land, das immer mehr wirkt wie ein Industriemuseum.
Das ist sehr... sehr treffend. Es gibt ja nicht nur die Leute, die sagen, wir haben keinen Bock auf eine Zwei-Staaten-Lösung und dass die Palästinenser haben hier nichts verloren und so weiter und so weiter. Es gibt ja auch das Gegenteil, nämlich den Wunsch, Israel zu beseitigen. Du hast eben schon den Antisemitismus angesprochen und die ganzen Vorurteile, die es gibt. Und es ist auch heute wieder so, dass es in Deutschland Anschläge gibt, dass die Juden eine schlechtere Position haben, dass halt ihnen der Staat abgesprochen wird und so weiter und so weiter. Welche Rolle spielt Antisemitismus und diese Vorurteile in dem Konflikt?
Ja, da bin ich dir so super dankbar, dass wir dazu ja auch schon gesprochen haben. Und das hat sich eigentlich auch im Wesentlichen bestätigt. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Synagoge in Lörrach, hatten wir 30 Jahre Wiedergründung der jüdischen Gemeinde. Da wurde eine Tora-Rolle, die über 200 Jahre alt ist, restauriert und wieder eingebracht. Und das war also sehr bewegend. Und da habe ich auch über das Thema Wasser gesprochen. Und es kam sehr, sehr gut an, weil es ist also ganz klar, inzwischen auch wissenschaftlich, es ist einfach so, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Das haben wir vorher schon erwähnt. Ja, jede Tora-Rolle besteht aus 304.805 von Hand geschriebenen Alphabetbuchstaben. Der Begriff der Bildung kommt aus dem ersten Buch Mose, ja. Der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Jedes Kind hat Lesen und Schreiben gelernt, ja. Also ein 12-jähriger Sohn eines Zimmermannes, Jehoshua auf Hebräisch, Isa auf Arabisch, Jesus auf Griechisch, der kann lesen und schreiben vor 2000 Jahren, weil eben in Israel jedes Kind lesen und schreiben lernen soll. Und das ist gewissermaßen der Riesenunterschied. Deswegen ist diese Judenfeindlichkeit, der Antisemitismus immer verbunden mit Verschwörungsmythen. Die Leute fühlen sich Jüdinnen und Juden, Antisemiten unterlegen. Die glauben, die wären besonders mächtig, besonders schlau. Ich treffe bis heute auf Leute, die sagen, ja, der Netanyahu, der hat sich gar nicht geirrt, weil das ist ja ein Jude, der kann sich nicht geirrt haben, sondern in Wirklichkeit hat der die Hamas quasi angestiftet zum Angriff, damit er das Westjordanland erobern kann und so. Also selbst da wird noch ein Terrormassaker, wird dann wieder wird dann wieder umgedreht, verstehst du? Und das ist gewissermaßen die riesige Gefahr, dass Antisemiten ja völlig unfähig sind, die Realität zu erkennen, sondern sich alles über Verschwörungsmythen, antijüdische und antiwestliche Verschwörungsmythen erklären. Und dann ist es eben wirklich so, wenn wirklich jemand Israel vernichten will, kann ich nur sagen, Leute, auch hier, die hier irgendwie in Universitätsstädten in Deutschland einen auf links machen oder auf muslimisch machen, das ist völlig daneben. Wenn Israel vernichtet worden werden würde, dann würde das auch für die arabischen Menschen in der Region, beispielsweise für Jordanien, aber auch für die arabischen Menschen in Israel, die israelischen Araberinnen und Araber, für die Beduinen und so weiter, wäre das eine Katastrophe. Es gibt keinen Sieg mehr, in dem man die eine oder die andere Seite vernichten kann, sondern die einzige Chance besteht jetzt endlich in einem Friedensprozess, ob das dann eine Zwei-Staaten-Lösung ist, ob das eine Föderation ist. Es gibt ja verschiedenste Modelle, aber das dauernde Schießen und gegenseitige Hassen und der Traum, Israel vernichten zu können, ist nichts weiter als eine Bankrotterklärung. Es gibt kein Überleben in der Region ohne einen demokratischen Staat Israel. Und deswegen sind auch die Antisemiten, das sehen wir doch in Gaza, bringen nur Leid und Zerstörung auch über ihre eigenen Völker.
Ist das nicht das Entscheidende, dass alles, was du bisher aufgezählt hast, geht auf Kosten der Menschen dort?
Und zwar überwiegend der ärmeren Menschen, weil sich die reicheren Menschen von den ganzen Auswirkungen freikaufen können und die Ärmeren nicht. Das ist das, was ich im Irak gesehen habe. Ja, ich meine, da war es dann halt so, wenn von 4 Brunnen nur noch einer tut, dann stürzen sich halt die umliegenden Dörfer auf den einen Brunnen, der noch tut. Die kleineren Gruppen werden angegriffen, vernichtet und vertrieben. Der Deutsche Bundestag hat ja den IS-Angriff gegen die Jesidinnen und Jesiden als Völkermord anerkannt. Und ich war insgesamt 4-mal vor Gericht, habe gegen mutmaßliche Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates vor Gericht ausgesagt als sachverständiger Zeuge. Und jedes Mal habe ich dabei auch das Thema Wasser angesprochen, weil du kannst praktisch diese ganzen Konflikte im Wesentlichen aufschlüsseln nach Wasser und Öl. Und das ist genau wie du sagst, die Reichen, die können sich ihre Spielchen leisten, ja, in einer Villa in Katar können sie da überlegen, wohin sie die Raketen schicken. Aber den Preis, den zahlen die armen Menschen. Und auch übrigens auf israelischer Seite. Wir haben mehrere Dutzend, manche sagen über 50 Suizide in den Reihen der israelischen Armee. Wir haben ganz viele traumatisierte Menschen. Ich habe mit Überlebenden gesprochen, mit Angehörigen von Geiseln. Die Menschen sind verzweifelt. Sie haben das Gefühl, ihre eigene Regierung hat sie nicht beschützt und weigert sich jetzt auch, die Verantwortung zu übernehmen. Menschen brauchen ja, um überhaupt leben zu können, auch wirklich mal eine Friedensperspektive. Rechtsextremisten glauben, das ganze Leben wäre ein ewiger Krieg. Aber sie verstehen nicht, dass man damit auch die Grundlagen zerstört. Und das geht derzeit sehr, sehr schnell, mit denen dann überhaupt dort ein Leben möglich ist. Also wer für Frieden ist, ist jetzt nicht der Traumtänzer, sondern es sind eher diejenigen, völlig fehl von der Realität, die glauben, man kann ewig weiterkämpfen und sich dann wundern, wenn irgendwann das Wasser knapp wird, die Wirtschaft zusammenbricht und dann auch Staaten scheitern.
Ja, man ist immer irgendwie fassungslos. Die Mächtigen haben sich ja jetzt, die Machtinhaber in dieser Region, ich weiß gar nicht, wie ich es nett ausdrücken soll. Ne? Die benutzen gerade ihre Leute als Spielball und haben sich selber total verrannt.
Ja. Also das ist so. Ich glaube, in einem der vorigen Folgen haben wir ja mal über die Rentierstaatstheorie gesprochen. Und die Rentierstaatstheorie, die ist ja sehr national. Also die guckt, wie entwickelt sich ein Staat, ein Ölstaat, Saudi-Arabien, Venezuela, Russland, Libyen und so weiter. Ja. Wenn du das international siehst, hast du den Begriff der Carbonblase. Das heißt, also die Leute, die Öl- und Gasfelder besitzen, die wollen die noch versilbern. Die sagen, das ist mein Besitz und ich will so lange wie möglich daraus Geld schöpfen und sind auch zu wahnsinnig viel bereit oft, die Transformation zu verzögern. Ja, also unbedingt noch ein paar Jahre noch mehr von dem Dreck verkaufen, auch wenn sich dadurch die Welt immer weiter aufheizt. Und ich glaube, das sollten alle begreifen, also dass das sozusagen sehr wenig mit Religion zu tun hat. Da sind dann plötzlich die größten Feinde, ja, 11. September Saudi-Arabien oder Katar, und plötzlich sind sie dann bei Trump und überhäufen sich gegenseitig mit Gold und Kryptowährung und Aufträgen und Und Katar soll die Möglichkeit bekommen, sogar Kampfpiloten in Amerika auszubilden. Undenkbar, wenn das Demokraten gemacht hätten. Die Republikaner wären die Wand hochgegangen. Aber letztlich ist sozusagen dieser Fossilismus, dieses Bündnis, das sehen wir auch zwischen Trump und Putin auf Kosten der Ukraine, sehr, sehr stark. In einer gewissen Hinsicht, ich glaube, spätere Historikerinnen und Historiker werden sagen, am Beginn des 21. Jahrhunderts haben quasi die Reichen sich um die Carbonblase geschart und haben versucht, die Energiedemokratie, die solare Revolution, den Solarpunk zu verhindern, obwohl die Leute das dringend gebraucht hätten. Und da erklärt sich dann auch, warum das oft in armen Ländern wie Pakistan oder in Teilen von Afrika viel besser gelingt als bei uns, weil bei uns halt die Lobbys sehr viel besser organisiert sind und den Leuten immer noch einreden, sie wären nicht glücklich, wenn sie nicht 10 Kilo Fleisch pro Woche in sich reinwürgen, anstatt wirklich zu überlegen, wie sieht eigentlich ein nachhaltiges und gutes Leben in Zukunft aus.
Ja, und wir bauen immer noch weiter Verbrenner und man will das ja jetzt wieder aufweichen und unsere Wirtschaftsministerin lässt sich ja auch von der Gaslobby bezahlen. Naja, und so weiter und so weiter. Gut, jetzt habe ich ein paar Sachen gesagt, die nicht ganz zum Thema passen, aber das hat mich schon in den letzten Wochen sehr genervt.
Das, genau, und ich finde, das ist doch das, weißt du, man kann jetzt natürlich sagen, oh, der Netanyahu, der schlimme Kerl, der hat zugelassen, dass das Geld aus Katar in den Gazastreifen zur Hamas geflossen ist, nur dann muss ich sagen, ja, stimmt, aber wer hat denn wiederum das Geld nach Katar überwiesen, ja, also wir selber, ja, sind ja hier sozusagen überhaupt, wir finanzieren doch die ganzen Terrorgruppen, die Raketen und so, und genau das habe ich im Landtag von Baden-Württemberg auch gesagt, wir stecken mit drin, und deswegen müssten wir den Umstieg eigentlich machen. Und stattdessen haben wir Nord Stream 1, Nord Stream 2, haben wir den Putin noch finanziert, als er buchstäblich seine Truppen schon aufgebaut hat. Ich lese gerade das Versagen über eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik von Katja Gloger und Georg Maskolo. Und ich kann nur sagen, das ist erschreckend. Und das zeigt einfach, wie tief die fossile Wirtschaftslobby auch bei uns noch bis zuletzt und zum Teil bis heute immer noch versucht, mit Öl und Gas durchzukommen, obwohl wirklich jeder einigermaßen wissenschaftlich informierte Mensch längst begreift, erstens, es zerstört die Mitwelt, es heizt das Klima auf und zweitens, es finanziert Kriege und Terror und Antisemitismus. Und trotzdem muss ich mir immer noch von Leuten anhören, naja, das braucht halt seine Zeit. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe, aber ich bin 2017, vor 8 Jahren, bin ich auf Elektroauto umgestiegen, auf einen Renault, auf einen französischen Elektroauto. 8 Jahre. Und 8 Jahre später hat die deutsche Autoindustrie immer noch keine vergleichbar guten und vor allem erschwinglichen Familienmodelle auf dem Markt. 8 Jahre. Und stattdessen hat man Rekorddividenden ausgeschüttet und die Manager haben Boni eingeschoben. Also, und jetzt werden die Leute entlassen. Also wir stecken mit drin. Deswegen nochmal dieser Hinweis, viele Deutsche mögen gerne so andere Weltregionen belehren, wie man denn bitte Frieden macht und wie denn die Araber und die Juden und die Muslime und die Christen, wie die miteinander umgehen sollten. Lasst es, Leute. Niemand nimmt uns mehr ernst in der Region. Die wissen alle, dass wir Saudi-Arabien und Katar und finanziert haben, die wissen, dass Sarkozy in Frankreich, der Staatspräsident, im Knast sitzt, weil er Geld angenommen haben soll von Gaddafi, die nehmen uns nicht ernst. Die wissen, dass wir oft hochmoralisch dahertun und in Wirklichkeit haben wir den Fossilismus finanziert, die Welt aufgeheizt, das Wasser verknappt und die Kriege damit mindestens zugelassen. Blut für Öl, das waren eben nicht nur die anderen. Andere haben ihr Blut und ihr Wasser gelassen, damit wir billige Preise an der Tankstelle hatten. Ach, das tat jetzt gut, das mal auszusprechen, obwohl diejenigen, die mir folgen, wissen das ja. Aber du, ich find's toll, dass du das angesprochen hast oder mich da auch eingeladen hast. Und ich will ja auch wirklich sagen, Wasser kann halt auch diese positive Wirkung haben. Also als ich in Lörrach darüber gesprochen habe oder immer wenn ich darüber erzähle, wir hatten eine Tagung im Juli hier in Stuttgart gemacht, die war voll. Also es interessieren sich ganz viele Menschen. Ich habe schon das Gefühl, dass jeden Tag mehr Menschen begreifen, dass es eben kein Religionskrieg ist, im Nahen und Mittleren Osten, sondern dass hier eigentlich reiche Fossilisten Gewalt gegen die Armen ausüben, und zwar egal welcher Religion oder auch keiner Religion.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon rausgearbeitet, dass das Thema Wasser ein weltweites Thema ist und du hast verschiedenste Regionen angesprochen. Wir waren jetzt ja so ein bisschen bei Israel in der Tiefe. Was unterscheidet denn den Israel, also dieser Israel-Konflikt von den anderen Konflikten? Gibt es Besonderheiten in der Region, die man beachten muss, wenn man darauf guckt?
Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt Äthiopien, Ägypten und Sudan in der Mitte anschaust, dann ist es so, dass auch Äthiopien inzwischen technologisch sich sehr schnell entwickelt. Also die haben jetzt selber die riesigen Wasserkraftwerke gebaut, aber sie haben zum Beispiel auch die Einfuhr von Verbrennungsmotoren verboten. Also du darfst nach Äthiopien keine Verbrennungsmotoren mehr einführen, keine Verbrennungsautos, weil die sagen, was soll denn das? Wir machen unseren Strom selber und wir wollen nicht mehr, dass das Geld dann hier an teilweise feindselige Staaten und Regime überwiesen wird. Und das hast du natürlich in Israel, Gaza-Krieg, hast du eben diese enorme Diskrepanz, dass auf der einen Seite wirklich ein Hightech-Land mit einer gebildeten Bevölkerung gegenübersteht einer sehr korrupten und Regimen, die gar nicht wollen, dass die eigene Bevölkerung ausgebildet wird. Also auch zum Beispiel die sogenannte palästinensische Autonomiebehörde, das sind halt Kleptokraten, alte Leute, die haben auch das Vertrauen der eigenen Bevölkerung völlig verloren, weil sie sich eigentlich über Jahre und Jahrzehnte selber die Taschen vollgestopft haben und die eigene Bevölkerung vernachlässigt haben. Die Hamas noch krasser, aber auch die palästinensische Autonomiebehörde löst die Fatah löst keine Begeisterung mehr aus in der arabischen Welt und unter Palästinenserinnen und Palästinensern. Also da hast du ein ganz starkes Gefälle. Und das ist natürlich auch das Argument der israelischen Rechten, die sagen, dann seht ihr, Zwei-Staaten-Lösung kann gar nicht funktionieren. Die haben ja überhaupt niemanden, der irgendwie auch nur regieren könnte. Da kommen gleich wieder die Terroristen dran.
Ja gut, aber da hat ja auch Israel den Finger drauf.
Genau, also Netanyahu wusste natürlich, dass es für ihn war das prima, solange die Hamas und Fatah miteinander im Streit lagen, solange konnte er immer sagen, seht ihr, tut ja nicht. Ja? Also deswegen ist jetzt durchaus spannend, wie sich das entwickelt und da können wir von beiden Seiten, die Hamas lehnt die Entwaffnung ab bisher, aber auch Netanyahu möchte keine Zwei-Staaten-Lösung. Seine rechtsextremen Koalitionspartner drohen immer wieder damit, die Koalition zu verlassen, wenn er zu nachgiebig wäre. Also momentan sind die Extremisten auf beiden Seiten noch sehr, sehr, sehr stark. Und das weiß eigentlich auch jeder, der sich in der Region ein bisschen auskennt. Die meisten glauben halt immer noch, man könnte einfach für die eine oder die andere Seite sein. Immer mehr begreifen aber, dass es wirklich drauf angeht, für Frieden zu sein und für die ärmeren Menschen, egal in welchem Staat in der Region, weil die leiden ja wirklich alle.
Die humanitäre Versorgung war schon vor dem jetzigen Konflikt in Gaza ein Riesenproblem. Also Wasser war nicht trinkbar, das heißt, die Resilienz gab es in dieser Region auch überhaupt nicht. Welche Rolle hat also das Wasser schon vor diesem Konflikt dort gespielt? Was hat das angeheizt? Wie hat sich das dort gezeigt?
Na, in einer gewissen Hinsicht hat die Hamas gewissermaßen die eigene Bevölkerung als Geisel genutzt und hat gesagt, Leute, wir brauchen internationale Unterstützung, wir brauchen Geld, hat aber dann das nicht wirklich für die Entwicklung von Wasserinfrastruktur ausgegeben, sondern in Waffen und Terror investiert. Und auf israelischer Seite gab es da durchaus die Rechte, die gesagt hat, ist doch prima, solange sich Fatah und Hamas gegenseitig blockieren, gibt es auch keinen Friedensprozess und keine Zwei-Staaten-Lösung. Also in einer gewissen Hinsicht sehen wir auch schon vor dem 7. Oktober, dass sich die Extremisten gegenseitig blockiert haben. Und das spricht aus meiner Sicht ganz klar dafür, dass eben tatsächlich die Hamas wusste, dass sie wieder angreifen wird und dass die israelische Regierung da tatsächlich eigentlich versagt hat und sich dafür verantworten sollte vor der eigenen Bevölkerung, Untersuchungsausschuss, so wie das eigentlich nach so einem verheerenden Ereignis in jeder Demokratie der Fall sein sollte.
Ja, denke ich auch. Jetzt hast du schon öfter mal die Rolle von Deutschland angesprochen und dass man uns in Anführungszeichen in dieser Region nicht mehr ernst nimmt. Jetzt ist es aber auch so, dass Deutschland eine ganz besondere Verantwortung hat, gerade in dieser Region. Wie würdest du sagen, sollte sich Deutschland positionieren in der Wasserkrise, in dieser Region, in Bezug auf das Verhalten in diesen Krisenherden?
Ja, es ist zum Beispiel so, dass Deutschland schon sehr früh, schon noch im Kaiserreich, dann versucht hat, Zugriffe zu bekommen auf das Öl im Irak. Und sogar Hitler, das weiß man hier kaum, hat sogar damals noch eine Flugzeugstaffel Richtung Irak geschickt. Er war verbündet mit Großmufti al-Husseini, einem einem wirklichen Mörder, der gegen jüdische und nicht-jüdische Leute vorgegangen ist, die für Frieden waren in der Region. Aus meiner Sicht ist also ganz klar, Deutschland sollte erstens seine Verantwortung wahrnehmen, vor allem durch konstruktive Arbeit. Das heißt, weniger Öl und Gas einkaufen, mehr die Friedensenergien buchstäblich stärken und vor allem auch den Dialog selber vorleben. Also wenn wir es bei uns selber nicht hinbekommen, dass hier jüdische, christliche, muslimische, jesidische, anders nicht religiöse Menschen gut zusammenleben, dann wirken wir unglaubwürdig. Und ich denke, wir sind hier relativ gut eigentlich. Also hier zum Beispiel in Baden-Württemberg haben wir nach dem Terrormassaker haben wir das geschafft, dass die islamischen Verbände des Landes sich mit mir und den jüdischen Vertreterinnen und Vertretern in der Synagoge Mannheim getroffen haben. Also hier haben wir die Leute zusammengebracht. Es gibt hier Friedensinitiativen wie Sukkat Salam, die ich auch neulich in meinem Podcast Verschwörungsfragen interviewt hatte, die eine ganz tolle Arbeit geleistet haben, auch in der schwierigen Zeit. Aber ich nehme schon wahr, dass das deutsche Interesse immer noch vor allem ist billige Energie und dass man dann auch von Regimen einkauft, über die man sich dann eben aufregt. Also wer schlimm findet, die Hisbollah, die Husi, die Hamas, so wie ich, der muss sich eben drüber klar machen, ein großer Teil von deren Geld stammt auch aus Europa. Und klar, wir unterstützen zu Recht die Ukraine, wir boykottieren russisches Öl und russisches Gas, aber es wird eben nicht wahnsinnig viel besser, wenn wir es dann einfach aus der arabischen Welt einkaufen. Wer wirklich Frieden will, der soll ihn leben und da wäre Deutschland wirklich glaubwürdiger, wenn wir endlich auf erneuerbare Friedensenergien übergehen. Weniger Belehrung von anderen, mehr eigenes Tun bei uns. Das würde ich mir auch von unserer Bundesregierung sehr wünschen, anstatt Stadtbilddebatten oder Brasilianer zu beleidigen. Vielleicht einfach mal gucken, dass wir endlich aufhören, ein fossiles Industriemuseum zu sein, sondern wirklich wieder eine technologische Führerschaft anstreben. Schwieriges Wort in dem Fall, Führerschaft, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Also eine Technologieführerschaft anstreben und wirklich sagen, Leute, wir hören auf, diesen Dreck zu kaufen, den fossilen Dreck, und wir hören vor allem auf, Kriege, Terror und Antisemitismus zu finanzieren.
Wie würdest du denn sagen, welche Verantwortung hat Deutschland in Bezug auf diese rechtsextremen Kräfte im Land Israel? Wie sollte sich Deutschland gegenüber Netanyahu positionieren?
Also nach meinem Dafürhalten ist es ganz wichtig, dass wir da europäisch auftreten, sonst nimmt uns erst recht keiner ernst. Ja? Also das ist, sonst wird Europa immer tiefer gespalten. Das heißt, ich würde sagen, immer gemeinsam mit den europäischen Partnerinnen und Partnern vorgehen, sich da auch abstimmen, so weit wie möglich die demokratischen Kräfte, die es ja auch immer noch gibt, auch in den Regierungsstellen und im Beamtenapparat und in der Justiz ganz stark in Israel immer noch gibt, die nach Kräften stärken, auf keinen Fall einen allgemeinen Boykott, das wäre genau das Falsche, das würde genau die Radikalen stärken, sondern wirklich differenziert und europäisch daran gehen. Wir sind halt nicht mehr die riesige Macht und im Vergleich auch zu Franzosen, Briten oder natürlich erst recht US-Amerikanern, aber auch China, Russland, ist Deutschland jetzt nicht mehr die Macht, auf die dort alle warten, sondern wenn wir gemeinsam da überhaupt noch etwas erreichen wollen, dann eben im europäischen Konzert. Und da könnte man beispielsweise durchaus auch im Bereich digitale Souveränität weniger abhängig werden von chinesischer oder amerikanischer oder russischer Technologie und Software. Also wenn Europa wirklich will, dass es international wieder ernst genommen wird, dann haben wir hier jede Menge Hausaufgaben.
Jetzt hat ja Europa gerade in Bezug auf Israel und Gaza keine gemeinsame Richtung gewählt. Zum Beispiel hat Frankreich längst Palästina anerkannt, während Deutschland das zum Beispiel nicht hat. Welche Rolle spielt diese Anerkennungswelle von Palästina? Und hättest du dir da gewünscht, dass sich Europa auf eine Linie einigt?
Ja, also ich bin immer dafür, dass sich Europa auf eine Linie einigt. Ich bin also begeisterter Europäer. Und finde das schade, wenn quasi sich Europa da zerspalten lässt. Bei uns in Deutschland ist es ja so, ich bin ja Beauftragter eines Landes, die Außenpolitik liegt ganz zu Recht beim Bund. Also auch ich wäre da bereit, mich sozusagen der Bundeslinie jeweils einzufügen. Aber mein Appell geht eben immer dahin, Leute, lasst uns in Europa miteinander reden. Weißt du, ich habe auch in der Diskussion mit Rami Suleiman im Podcast, das ist der Vorstandsvorsitzende der jüdischen Gemeinde in Baden, der israelitischen Religionsgemeinschaft, da ging es auch um die Frage der besonderen Verantwortung. Und ich habe halt auch gesagt, klar, natürlich haben wir eine Verantwortung gegenüber Israel. Aber wenn ich jetzt als Deutscher argumentiere, muss ich eben auch sehen, was waren denn die Truppen, die die Nazis besiegt haben? Das waren die Alliierten, das war auf der einen Seite die Sowjetunion, das waren aber Franzosen, Briten, Amerikaner, die gekommen sind. Und die Verantwortung, die ich sehe, ist immer eine europäische Verantwortung, auch zum Beispiel gegenüber Polen oder gegenüber der Ukraine. Ja, also das heißt, meines Erachtens leitet sich aus der historischen Verantwortung ab, ein verantwortliches europäisches Vorgehen, ein Verzicht auf Großmachtallüren, auf verletzende Sprache und im Zweifelsfall vor allem die wirtschaftlichen Grundlagen dafür schaffen, dass Friede wieder eine Chance hat, Solarenergie, Wasser. Da kann Deutschland immer noch jede Menge konstruktive Dinge tun, wenn wir weniger belehren und mehr tun würden. Ich sage mal ganz banal, Wunsiedel ist ein bayerischer Landkreis. Der hat es zum Beispiel geschafft, mit grünem Wasserstoff und erneuerbaren Energien die Energiewende zu vollziehen. Ich würde mir da also weniger erregte Debatten wünschen und mehr Wunsiedel. Zumal ich auch sagen muss, was mich persönlich zum Beispiel sehr stört, ist, dass in unseren Diskussionen in Deutschland zum Beispiel der riesige Konflikt im Sudan kaum eine Rolle spielt. Wo also wirklich jeden Tag Menschen sterben und wirklich elendig kaputt gehen. Aber da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass viele Leute nur dann ihr Gewissen entdecken für Menschenrechte, wenn es gegen Juden geht. Wenn es keine Juden und keine Amerikaner beteiligt sind, dann interessiert sie es einfach nicht. Und das ist für mich nicht glaubwürdig. Also entweder alle Menschen haben Menschenwürde und wir setzen uns generell für Frieden ein gegenüber allen. Aber wer sein Friedensgewissen vermeintliches nur entdeckt, wenn er gegen Jüdinnen und Juden hetzen kann, der tut auch den Menschen in der Region, auch den muslimischen Menschen in der Region überhaupt gar keinen Gefallen.
Das ist aber bei ganz vielen Konflikten so, dass sie hier in Deutschland irgendwie nicht stattfinden. Ich verweise auf den Jemen, ne? Also halt, wir haben super viele Regionen, wo wir gar nicht so richtig hingucken. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, wann dann auf einmal die Deutschen nach außen gucken. Das ist dann, wenn es um Flüchtlinge geht, ne? Also wenn man dagegen hetzen kann, dann hat man dann auch nochmal, naja, gut. Die Spitze konnte ich mich jetzt nicht zurückhalten.
Das ist auch völlig berechtigt, die Spitze. Ich meine, wir haben das ja, den Blick auf Syrien, ja, für Syrien gab es ein gewisses Interesse, weil da viele Menschen als Flüchtlinge gekommen sind, als Flüchtende, aber zum Beispiel Jemen, du hast völlig recht, der Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien hat hier kaum eine Rolle gespielt, auch Sudan. Also ich habe zu diesen Themen auch immer wieder geblockt und aufgeklärt und auch das Thema Wasser beispielsweise, das hatte ich schon vor dem Gaza-Krieg auch im Podcast und so weiter und habe wirklich seit Jahren, weil ich wirklich sage, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Frieden und Nachhaltigkeit. Wenn Ressourcen verknappt werden, wenn sie knapp werden, wenn Reiche sie für sich haben wollen, dann werden sie immer die Ärmeren gegeneinander ausspielen. Und das sehen wir hier halt wahnsinnig stark. Und also das stört mich halt so ein bisschen, wenn man quasi meint, das scheint mir sehr deutsch zu sein, Frieden durch Belehrung. Und ich glaube eher an Frieden durch Solarpunk, durch Tun, indem wir selber eben die wirtschaftlichen Dinge so umstellen, dass sich Kriege nicht mehr lohnen und dass die Finanzierung von Krieg, Terror, Propaganda, Diktaturen einfach nicht mehr funktioniert. Auch das Atomprogramm im Iran beispielsweise, das ganze Regime im Iran, die Revolutionsgarden, die leben alle nur von fossilen Einnahmen. Ansonsten werden die schon längst von der Bevölkerung gestürzt werden. Die Menschen im Iran haben so satt dieses Regime. Deutsche hatten nie ein Problem, trotzdem mit diesem Regime Geschäfte zu machen, vor allem fossile Geschäfte zu machen.
Ja. Würdest du denn sagen, dass, also wie gesagt, ich persönlich denke jetzt, ich gehe mal einen anderen Weg. Ich finde ja, dass Deutschland nicht nur eine Verantwortung für Israel an sich hat, sondern auch und gerade für die Menschenrechte. Dafür, dass Menschen gut leben können, dass die humanitäre Lage eine gute ist. Und wenn man so blickt, finde ich, kann man auch als deutsche Regierung sagen, wir stehen. Also das, was Netanyahu macht, ist für seine eigene Bevölkerung schädlich. Das wäre nämlich etwas, was ich mir wünschen würde, dass halt Deutschland da sich offen mal die Karten legt und halt sagt, okay, also wir brauchen eine Lösung für Gaza, Westbank und die ganze Region, die alle Bevölkerungsgruppen mitdenkt. Und dafür könnte Deutschland auch eine Verantwortung übernehmen, dass sie halt sagen, okay, Zwei-Staaten-Lösung, andere Lösungen, du hast es eben schon mal angesprochen, es gibt ja mehrere Modelle, die denkbar wären, aber das wäre etwas, was nachhaltig Frieden schafft.
Ja, absolut.
Nicht einfach nur blind zu sagen, egal was Israel macht, wir stehen dahinter.
Du, da bin ich inhaltlich ganz bei dir. Und es ist auch so, also zum Beispiel bei der Feier 70 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland, da war ich da gewesen in Berlin und da hat der Josef Schuster sehr Schönes formuliert. Da hat er gesagt, Staatsräson ist nicht Regierungsräson. Und das ist die Position, die ich auch vertrete. Also ich trete ein für den Staat Israel als demokratischer Staat und als friedlicher Staat. Das heißt nicht, dass ich jede israelische Regierung toll finden müsste. Ja. Und ich lasse mich auch gerne dafür haten und angreifen. Seit vielen Jahren, meine Frau ist Muslimin und schon deswegen kriege ich massiven rassistischen Hass ab, auch von israelischen Rechtsextremen. Das macht mir nichts aus. Da stehe ich dazu, weil ich finde, quasi Rechtsextremismus, Dualismus, Gewalt sind immer schlecht, egal von wem. Es gibt keine Menschenwürde zweiter Klasse. Und wer es wirklich gut meint mit Israel und auch mit dem Judentum, der schaut nicht zu, dass dieser Konflikt ewig weitergeht. Also da bin ich ganz bei dir und da, das ist ja auch die Position der Bundesregierung, Frieden zu fördern. Wir dürfen uns halt nicht überschätzen. Selbst im Krieg der Ukraine, wo wir viel dichter dran sind, ist es so, dass Trump und Putin versuchen, das untereinander auszumachen. Und jetzt bei G20-Treffen beispielsweise, dass sich da Russland, China und die USA gar nicht mehr einbringen. Es ist einfach so, dass die Äußerungen von deutschen Politikerinnen und Politikern international vielleicht noch wahrgenommen werden, aber sie gelten nicht mehr als besonders relevant. Und vor allem deswegen nicht, weil wir es halt nicht leben. Wie wollen wir denn eine Kritik üben an Katar beispielsweise, wenn wir sie gleichzeitig um unser um Gas anbetteln, ja, weil wir es auch nie mehr von Putin bekommen können. Also deswegen komme ich immer wieder darum zurück, das Thema Öl und Wasser landet letztlich bei uns allen selber. Niemand kann alles, aber alle können etwas verändern, dass wir endlich anders mit unserer Mitwelt und mit unseren Mitmenschen umgehen. Und wenn wir das in Deutschland auch wieder ein bisschen stärker uns selber quasi transformieren, ernster nehmen, dann gewinnen wir auch international wieder an Bedeutung. Schon im Irak haben mir die Leute gesagt, Michael, du redest hier von Menschenrechten, aber wir wissen doch alle, ihr kauft von den Saudis das Öl und da dürfen Frauen noch nicht mal Auto fahren. Ja, das ist ja inzwischen erlaubt, dass sie Auto fahren dürfen, aber das war damals noch nicht der Fall. Also es war so ein trauriger Witz der Kurden, dass sie gesagt haben, was ist der Unterschied zwischen dem Islamischen Staat und Saudi-Arabien? Beim Islamischen Staat dürfen die Frauen Auto fahren. Hey, hey, hey. Also quasi, da hat man uns nicht, also mir hat man deutlich zu verstehen gegeben, dass man mich zwar persönlich schätzt, aber dass man die deutsche Politik als sehr doppelzüngig erlebt. Auf der einen Seite das hohe moralische Lied und dann wird aber mit jedem Geschäfte gemacht, der billiges Öl und Gas liefert. Das haben uns auch unsere kurdischen Verbündeten nicht wirklich abgenommen in der Region.
Ja, klar.
Weißt du, und diese Verantwortung, die du angesprochen hast, wäre ja auch zum Beispiel gegenüber Syrien, ja, und gegenüber dem Bürgerkrieg in Syrien. Und da ist es ja auch so.
Ja.
Man erkennt jetzt einen ehemaligen Al-Qaida-Kämpfer als neuen Präsidenten ab. Alawiten, Drusen, Jesiden, auch die Kurden im Norden und so weiter. Die Leute haben teilweise wahnsinnig Angst. Ich war da auf einer Tagung von Hava Help und habe gesprochen und habe auch sehr deutliche Worte gesagt in Berlin, steht auch auf dem Blog, weil mein Eindruck schon ist, dass also die religiösen und ethnischen Minderheiten nicht das Gefühl haben, dass Europa oder Deutschland die große Schutzmacht wäre, sondern letztlich heißt es ja auch da, hey, kommt, baut das Land schnell wieder auf und nehmt eure Flüchtlinge zurück und der Rest scheint nicht sehr zu interessieren. Und das ist natürlich eine Politik, die nicht sehr glaubwürdig erscheint den Menschen.
Ja, wenn wir auf Wasserkrisen gucken und welchen Rückkopplungseffekt das auf Europa hat, hast du jetzt gerade sehr abstrakte Folgen genannt, die dann halt vor allem Ressourcen und Ressourcenprobleme und so weiter betreffen. Aber gibt es auch in Europa selber Probleme mit dem Wasser? Also du hast schon ganz am Anfang einmal die Seen angesprochen. Ich habe einmal über die fehlende Kühlung in Kernkraftwerken gesprochen. Wo in Europa ist Wasser schon heute ein Sicherheits- oder ein Gerechtigkeitsthema?
Ja, also zum Beispiel hier in Baden-Württemberg haben wir den Rhein. Ja, also das ist zum Beispiel die Rheinschifffahrt, wo auch ganz viel Industrie dran liegt. Und die haben jetzt schon das Problem, jedes Jahr. Also du hast entweder Hochwasser oder du hast Niedrigwasserstände. Schiffe werden angepasst, es fallen Routen aus, dann wird wiederum viel auf die Straße verlagert, was sehr viel teurer ist. Also diese wirtschaftlichen Schäden entstehen ja jetzt schon. Das ist nichts Abstraktes. Ja? Oder im Bereich der Landwirtschaft. Wir hatten hier sogar einen gewissen Konflikt um den Bodensee, als Bayern Anspruch erhoben hat, sie wollen jetzt auch Bodenseewasser haben, weil eben auch in Bayern sich das ausbreitet. Es ist generell so, dass die Klimakrise besonders schnell in Gebirgsregionen eskaliert. Also in der Schweiz sind wir schon bei einer Erhitzung von weit über 2,3 Grad. Also da ist nichts mit 1,5 Grad. Ja. Und dann bröckeln die Berge, der Permafrost taut. Also ich habe das jetzt verschiedentlich gesehen.
Die Gletscher.
Ja. Genau, die Gletscher, ja, und auch wirklich die Berge, also quasi der Zusammenhalt der Bergflanken, ja, das Schnee und Eis, das hat ja das Sonnenlicht wieder zurückgestrahlt, so, und jetzt hast du einen dunklen Untergrund, wenn das taut, und dann löst sich wirklich der Permafrostboden auf, ja, und dann kommen die Bergflanken ins Rutschen. Wir haben eine steigende Zahl von Lawinen, wir haben eine steigende Zahl von Unfallopfern und natürlich steigen auch Kosten damit. Das heißt also, das wird in den nächsten 10, 20 Jahren, gerade im süddeutschen Raum, sehr, sehr heftig und ist es zum Teil jetzt schon. Deswegen ist das sozusagen etwas, wo ich so Alarm schlage, weil selbst wenn wir die fossilen Emissionen jetzt runterbekommen würden auf null, würde ja dieser Effekt trotzdem noch eine ganze Weile weiterlaufen. Aber wir sind ja weit davon entfernt, auf null zu kommen. Ja, das ist ja so. Stattdessen haben wir jetzt derzeit aus dem Klimafonds werden Gelder gegeben an die Luftfahrt, also Luftfahrtsubventionen, wo ich mir wirklich denke, Leute, ich wohne hier in der Nähe vom Flughafen und ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass die das Problem haben, dass dort zu wenig geschieht, sondern ich würde die Investition eher in Friedensenergien sehen und eher zum Beispiel in Batteriespeichern sehen, weil wir inzwischen in jedem Sommer schon zu viel Solarstrom haben, den wir eigentlich in grünen Wasserstoff oder in Energiespeicher packen könnten. Also da ist noch jede Menge zu tun und die Wasserkrise werden wir jetzt sozusagen diejenigen, die es interessiert, aber in 10, 20 Jahren wird das jede und jeder kennenlernen. Meine Mutter hat mir Bilder vom Bodensee geschickt, wo der so knapp war, wo der es auch gestunken hat und wie dieser wunderschöne, ja, dieses wunderschöne Naturwunder vor unseren Augen nach und nach kaputt geht. Und trotzdem höre auch ich immer wieder, dass die Leute meinen, naja, aber Hauptsache es regnet und nicht wahrhaben wollen, was eine Veränderung der Wasserkreisläufe für uns alle bedeuten wird.
Ja, ich habe so ein bisschen mein Fazit aus unserem Gespräch, würde ich jetzt ziehen, dass Wasser ist die Lebensbasis und wird dadurch zum Spielball in den Konflikten um Öl und Geld. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt gar nicht so sehr so ist, dass Wasser der Kerntreiber ist, aber es ist der Kerntreiber für die Menschen dort und deswegen kann man mit Wasser die Menschen in Schach halten, erpressen, was auch immer du für ein Wort da einsetzen möchtest. Und in Wahrheit geht es in diesen Konflikten eigentlich immer ums Geld, um Macht, um Öl. Und Wasser ist quasi so eine Art Spielball.
Ja, also der Hans Blumenberg, Holocaust-überlebende Philosoph, den ich sehr, sehr schätze, der hat ganz viel gearbeitet zu den Metaphern der Quelle. Ja, also das ist ja im Deutschen unglaublich wichtig. Ja, wir haben ja eigentlich Quellen für alles. Also für Geschichtsquellen, Wissenschaftler, Erkenntnisquellen, bis hin zu Steuerquellen und bei uns quillt ja alles in unserer Sprache sozusagen. Ja, Quellcodes in der Informatik. Und ich glaube tatsächlich, dass, oder ich erlebe das so, auch in der politischen und wirtschaftlichen Arbeit, dass man sich um Quellen so lange nicht kümmert, wie sie halt sprudeln. Und dann aber, wenn sie dann plötzlich entweder verdreckt sind oder eben nicht mehr, dann ist die Panik sozusagen groß. Und das spricht ja genau für deine Deutung. Das heißt, Wasser wird sozusagen als gegeben hingenommen, gerade in Europa. Ja, man vergeudet es, man verwendet, man glaubt auch, man kann einfach so weiter die Erde aufheizen. Und dann aber, wenn es plötzlich knapp wird, dann wird es ein Machtfaktor. Und plötzlich wird einem bewusst, dass das, was Nestlé macht und was andere machen, dass das hochproblematisch ist, weil jetzt wird es plötzlich ein knappes Gut und wenn es ein knappes Gut wird, wird es zu einem Machtfaktor. Und in einer gewissen Hinsicht kann man sagen, da sind uns andere Weltregionen einfach schon mal 20, 30, 40 Jahre voraus. Und wenn das angekommen ist, wenn einige da sagen, okay, Mensch, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen und das ist ja gar nicht lächerlich, dass der Blume die ganze Zeit über Wasser und Öl redet, dann wäre ich schon glücklich. Weil das versuche ich ja letztlich einfach zu sensibilisieren und sagen, wir können immer noch jede Menge tun, Schwarmstädte und so weiter. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was zu tun, aber wir sollten jetzt halt mal langsam damit anfangen. Und wenn mal wieder jemand im Wald unterwegs ist, redet mal mit Leuten. Ich habe eine Führung gemacht mit einem Förster, der mir dann zum Beispiel mal erklärt hat, was für einen Riesenunterschied es für verschiedene Baumarten macht. Wenn sie tiefe Wurzeln haben, wenn sie flache Wurzeln haben, dann kann nämlich die Frage, ob und wie lange es regnet, auch für unsere Wälder ganz, ganz schnell, ganz, ganz drastische Konsequenzen haben. Und wir müssen doch nicht drauf warten, bis es soweit ist. Wir könnten doch jetzt selber das tun, was wir von Politikerinnen und Politikern doch auch erwarten, nämlich ein bisschen in die Zukunft gucken und vielleicht auch gucken, wo können wir uns selbst verändern, anstatt anderen hochmoralische Ratschläge zu geben.
Hast du noch andere Punkte, die dir wichtig sind, die du mir und meinen HörerInnen mitgeben möchtest?
Also ich würde vielleicht zum Abschluss auch einfach sagen, dass das, was wir beide gerade hatten, dieses sehr dialogische Gespräch zum Thema Wasser, diese Aha-Momente, dass ich das immer wieder erlebe. Also am Anfang ist es so, dass die Leute sagen, hä, Wasser, aber ich habe zum Beispiel in Schorndorf eine Veranstaltung gemacht, Bündnis gegen Rechtsextremismus in Schorndorf, weil die hatten dort eine Hochwasserkatastrophe, sind auch Menschen getötet worden. Verrückterweise war der Saal randvoll. Wir wussten nicht, ob es überhaupt Leute interessiert. Da kommt der Antisemitismusbeauftragte und redet über Wasser und Verschwörungsmythen. Wir dachten, wenn 20 Leute kommen, ist das schon mal gut. Der Saal war voll, 120, 150 Leute, das war Wahnsinn. Und das entwickelte sich in ein richtiges Gespräch, weil weißt du, die Menschen hatten so das Gefühl, das Wasser ist ja eigentlich was Gutes. Und plötzlich hat es sich gegen sie gewendet und hat ihren eigenen Ort und ihr Zusammenleben bedroht und sogar Menschenleben gekostet. Und ich war fast ein bisschen beschämt. Es gibt auch eine Aufnahme im Internet, wo ich gesprochen habe. Ich habe richtig gestockt, weil ich dachte mir, meine Güte, warum waren da nicht schon Leute, Abgeordnete, Pfarrer oder andere, die dieses hochemotionale Thema Wasser angesprochen haben? Warum muss es da erst einen Antisemitismusbeauftragten brauchen, der dann über Verschwörungsmythen, Brunnenvergiftung und so weiter den Einstieg findet? Also meine Bitte oder erstmal mein Dank an dich und meine Bitte an alle anderen ist, das Thema Wasser geht uns alle an und jede und jede sollte einfach auch mal drüber sprechen mit anderen. Und ihr werdet merken, es ist genau das. Es ist nämlich auch eine große Chance zu entdecken, wie viel wir gemeinsam haben. Ich habe eigentlich nie erlebt, dass Leute nach einem Gespräch übers Wasser verfeindeter waren, sondern eigentlich entdeckt man doch darüber, wie viel uns verbindet. Und wer Mad Max gesehen hat, der weiß, dass wir in so einer Welt alle nicht leben wollen. Und Wasser kann eben eine Quelle von Leben und auch Frieden sein, wenn wir es rechtzeitig ernst nehmen und nicht verschleudern.
Das sind sehr schöne Worte. Die lasse ich einfach mal so stehen. Okay, dann haben wir es geschafft. Ich danke dir sehr für diesen Überblick und dass wir durch die Regionen durchgegangen sind. Es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht alles besprechen konnten. Wir haben uns ja jetzt auch eine Region so ein bisschen rausgesucht als Paradebeispiel, aber auch natürlich gesagt, was dort anders ist im Vergleich zu anderen. Ja, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich glaube, es ist sehr, sehr viel, denn bei mir war es so gar nicht so klar, wie wichtig dieses Thema ist.
Ich danke dir sehr für deine tolle Arbeit und dass ich hin und wieder bei dir zu Gast sein darf, weil das ist ja genau die Hoffnung, die ich habe, dass man einfach einen Dialog über Wissenschaft, auch über Religion, über Politik, aber eben einen wissenschaftlich informierten Dialog dazu bringen kann, dass wir Menschen im 21. Jahrhundert besser zueinander finden als im letzten Jahrhundert. Ich finde, bisher ist da noch deutlich Luft nach oben, aber wir haben ja auch in diesem Jahrhundert, so Gott will, noch ein paar Jahrzehnte und wenn wir übers Wasser reden, wird es auf jeden Fall besser. Ich danke dir, Michi.
Wie gesagt, das gebe ich zurück. So, dann würde ich sagen, haben wir's und dann bleibt mir nur noch, mich an euch, liebe HörerInnen, zu wenden. Falls ihr Kommentare, Anmerkungen oder Meinungen zum Thema habt, könnt ihr das gerne dalassen. Auf meiner Seite im Kommentarbereich ist das am besten aufgehoben und darüber freue ich mich immer. Außerdem freue ich mich, wenn ihr Bewertungen dalasst. Sollte euch die Sendung insgesamt gefallen haben, guckt doch mal, ob ihr eine Sternebewertung auf allen Portalen, die meinen Podcast führen, dalasst. Das wäre für mich der größte Lohn. Ja, Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich fürs Zuhören zu bedanken und ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.